Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblingspodcasts Seins und so, Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer, ihr kennt ihn, ihr mögt ihn, ob ihr ihn liebt, das werden wir heute vielleicht rausfinden, Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo Shaggy, schön mal wieder mit dir zusammenzusitzen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
Ich freue mich auch, denn wir haben ja in der letzten Folge ein Thema aufgetan, das ist ein sehr spannendes Thema, ein zukunftsweisendes Thema auch sein wird. Das wird die Welt verändern. Wir haben über KI gesprochen, worüber wir gar nicht gesprochen haben. Wie funktioniert eigentlich KI? Wie funktioniert ChatGPT? Wie funktioniert Copilot und all das andere? Wie funktioniert das eigentlich? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Und du kennst dich da aus, oder?
So ein bisschen. Ja, die Betonung ist ein bisschen. Ich bin jetzt kein Spezialist, aber so von der grundsätzlichen Idee her weiß ich, wie es funktioniert. Und ja, ich glaube, sehr viel tiefer muss man sowieso nicht einsteigen, weil letztendlich ist es ja, das ist ja Informatik, angewandte Informatik, und das heißt sehr viel Mathematik, sehr viel Algorithmen und all diese Dinge. Und so tief steigen wir nicht ein, sondern wir überlegen uns, oder ich erzähle grundsätzlich so, wie das Ganze überhaupt funktioniert, und erzähle mal, warum man sagt, dass ChatGPT ja eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, welches Wort als nächstes kommt, was dann immer so gesagt wird, genau, was das eigentlich bedeutet.
Wir werden auch nicht programmieren oder sagen, wie man das eigentlich ursprünglich programmiert hat, denn da kenne ich mich auch nicht aus. Das Witzige ist, wir bereiten uns natürlich immer auf den Podcast vor. In diesem Fall habe ich mich mal auf eine ganz andere Art und Weise vorbereitet, weil ich tatsächlich im letzten Monat sehr viel damit gearbeitet habe. Früher habe ich gegoogelt und habe geschaut, die Themen, was, wenn ich mich noch nicht richtig auskannte, wo finde ich Informationen. Diesmal habe ich tatsächlich bei ChatGPT den Prompt heißt das, gab, eingegeben, wie funktioniert eigentlich KI? Und das fand ich irgendwie ganz witzig, so im Nachhinein betrachtet, ChatGPT zu fragen, wie funktionierst du eigentlich? Aber finde ich schön. Und Sascha, fangen wir doch damit an. Wie funktioniert KI eigentlich?
So ähnlich wie das menschliche Gehirn. Das ist die Idee bei der modernen KI-Forschung, dass man auf die Architektur des Gehirns zurückgreift, versucht, das nachzubauen und daraus dann eben diese Denkprozesse sich entwickeln lässt. Also einerseits die Hardware, da geht es dann um Neuronen, das kann ich gleich ein bisschen genauer erklären, auf der Hardware-Seite, die dann zwar bei den KIs programmiert wird, also da baut man dann keine Neuronen, sondern programmiert die dann, aber das ist dann sozusagen die Hardware, und diese Neuronen werden dann ähnlich trainiert, wie das im menschlichen Gehirn passiert, und auch ähnlich gruppiert. Und ja, das ist ganz spannend, weil zwischen der KI-Forschung und der Neurowissenschaft entwickelt sich immer mehr Zusammenarbeit, weil die jeweils voneinander lernen können. Das ist ganz interessant.
Das heißt, wir vergleichen auch KI und das menschliche Gehirn so ein bisschen miteinander?
Ja.
Ja, auch was den Energiehaushalt betrifft, oder hast du da einen Einblick?
Da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Was ich dir sagen kann, ist, das ist auch immer so ein Thema, was bei uns im Fachbereich eine Rolle spielt. Wenn es um die Ernährung geht, geht es ja vor allen Dingen auch darum, Energie zuzuführen. Und ein ganz großer Energieverbraucher bei uns Menschen ist das Gehirn. Und es gibt eine ganz interessante These von einem Anthropologen, das hätte ich bei einem Anthroposophen gesagt, Gottes Willen. Nein, von einem Anthropologen, der die These aufgestellt hat, dass die Fähigkeit, dass wir Feuer beherrschen und damit dann das Essen garen können, erst überhaupt dazu beigetragen hat, dass wir uns zu den Primaten entwickelt haben, die wir jetzt sind. Also mit großem Gehirn, aufrechter Gang, vergleichsweise kleiner Kiefer, vergleichsweise kurzer Darm, vergleichsweise kleine Zähne im Vergleich zu anderen Primaten. Also wenn man jetzt Schimpansen oder Orang-Utans oder so anguckt, die sind ja von der Physiognomie schon anders aufgebaut, sehr ähnlich zu uns, aber trotzdem anders. Und die sind eben auf Rohkost spezialisiert, und wir Menschen halt nicht. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wir sind es deshalb nicht, weil wir durch das Garen uns entsprechend darauf eingestellt haben, dass wir eben hochenergetischere, sozusagen energiereichere Nahrung zu uns nehmen, die weniger verdaut werden muss, weil sie durch das Garen schon gewisse, sozusagen vorverdauliche Prozesse genossen hat, dadurch, dass es eben heiß gemacht wurde, können wir eben relativ schnell und relativ gut sehr viel Energie aufnehmen, und die brauchen wir, weil unser Gehirn mindestens 20% des Energiebedarfs des menschlichen Körpers hat. Und das Gehirn kannst du nicht runterfahren. Also du kannst Verdauung so ein bisschen runterfahren, wenn du deine Muskeln nicht bewegst, verbrauchst du weniger. Aber das Gehirn, das ist dauernd unter Dampf und braucht dauernd Kalorien. Und wie gesagt, 20%. Und das ist sehr, sehr viel. Das ist im Vergleich zu anderen Tieren auch relativ hoch. Und deswegen haben wir ganz besondere Eigenschaften, die eben mit diesem großen Energieverbrauch einhergehen. Und nach dieser These von dem Anthropologen geht das eben auch nur, weil wir durch die Beherrschung des Feuers und die zur Verfügungstellung der energiereicheren Nahrung uns das überhaupt erst leisten können. Das ist der Energieverbrauch beim Menschen. Und bei den Rechenzentren, da habe ich jetzt leider keine Zahlen im Kopf. Ich habe aber mal im Rahmen einer Meldung, dass ein altes Kernkraftwerk in Amerika wieder in Betrieb genommen wird, gelesen, dass die Rechenzentren, jetzt weiß ich aber nicht, ob es alle Rechenzentren sind oder nur die der KI, irgendwie 3 oder 6% des Strombedarfs von Amerika haben, und der wird sich in den nächsten Jahren verdoppeln, weil eben ganz viele neue Rechenzentren gebaut werden. Und das kriegt man CO2-frei, also mit Windrädern und Solarzellen kriegt man das nicht so gut hin. Also werden aktuell in Amerika alle möglichen Kernkraftwerke wieder reaktiviert, wo es irgendwie geht. Und in dem Artikel ging es um das Kernkraftwerk Three Mile Island, was diesen großen Unfall hatte. Der eine Block hatte einen großen Unfall, der andere war lange Zeit in Betrieb, wird jetzt wieder in Betrieb genommen, und der Kunde ist Microsoft. Mhm. Und die haben für die nächsten, ich weiß nicht, 20 Jahre, 30 Jahre den kompletten Strom, den das Kraftwerk produziert, gekauft, um ihre Rechenzentren zu betreiben.
Spannend, spannender Einblick. Lass uns mal zur Grundidee kommen. KI, also KI versucht ja menschliches Lernen, menschliches Denken nachzubilden. Ja. Das passiert mit Algorithmen. Also,
genau. Ja. Im ersten Schritt war es so, dass man versucht hat, durch geschickte Algorithmen die Computer dazu zu bringen, dass sie ja Entscheidungen treffen können oder dass sie Muster erkennen können und so Dinge tun können, die für uns Menschen selbstverständlich sind. Das waren so die ersten Schritte. Also wurden Algorithmen entwickelt, die dann abgelaufen sind, die irgendwas simuliert haben. Ganz witzige Anekdote in dem Zusammenhang: Es gab damals das Programm ELISA. Das war ein Basic-Programm, war auch nicht besonders lang. Habe ich selber mal abgetippt. Ich gehöre ja noch zu der Generation an, die damals Listings abgetippt haben. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Naja, und dieses ELISA-Programm ist relativ kurz, und der Trick, den ELISA gemacht hat, war einfach folgendes: Man hat irgendwas reingetippt. Das Programm hat Teile von diesem Satz genommen und in eine Frage umgewandelt und dann wieder gepromptet, also ausgegeben. Und wenn du jetzt, sage ich mal, ein bisschen gutwillig und auch naiv an die Sache rangegangen bist, dann war das tatsächlich so, als würdest du da mit dem Computer reden oder als würde der Computer verstehen, was du denkst und was du tust und was du fühlst. Und das waren so die ersten Versuche. Und ELISA war so ein, wie gesagt, ein sehr witziges Programm, weil es so klein war und so verblüffend damals. Aber von diesen klassischen Algorithmen ist man inzwischen weg. Man macht es inzwischen anders. Heute funktioniert künstliche Intelligenz, vor allen Dingen dieses Deep Learning, was für die Sprachmodelle und so weiter genutzt wird, eben ganz ähnlich wie das menschliche Gehirn. Und das menschliche Gehirn funktioniert über Neuronen. Wir haben, die Zahl habe ich im Kopf, weil ich die nämlich nachgeschlagen habe, wir haben rund 80 Milliarden Nervenzellen im Gehirn, was richtig viel ist. Und jede dieser Nervenzellen, das sind Neuronen, also jede dieser Neuronen hat im Schnitt so 1000 bis 10.000 Verbindungen zu anderen Neuronen. Das heißt, es ist ein riesengroßes Geflecht von Nervenzellen, was mit allen möglichen anderen Nerven, die mit allen möglichen anderen Nervenzellen verbunden sind. Und wenn jetzt ein sensorischer Reiz kommt, also durch Auge, Ohr, Tastsinn, irgendwas, also irgendwelche Daten reinkommen, dann werden die auf diese Nervenzellen verteilt, und dann hängt es immer davon ab, ob die Nervenzelle jetzt genügend angeregt ist und selber feuert, also selber dann Impulse raussendet oder eben nicht. Und wenn man sich das bei einzelnen Neuronen vorstellt, dann, also für mich ist es immer völlig uneinsichtig, dass daraus irgendwas Spannendes entsteht. Weil wenn man sich das einzeln vorstellt, also so, dass man sich überhaupt noch vorstellen kann, hat man da also irgendwie 5 Neuronen und man piekst eine an und sie reagiert nicht, und dann piekst man sie so lange oder so stark an, bis sie reagiert. Dann feuert sie, feuert an die anderen Neuronen. Und je nachdem, wie die gefeuert hat, die erste Neuronen, und wie die anderen empfindlich sind, fangen die dann auch an zu feuern oder eben nicht. Mhm. Und ja, das Das klingt im ersten Moment ziemlich unspektakulär. Aber man macht das ja nicht mit 5 Neuronen, sondern man macht das mit vielen Hunderten oder Tausenden.
Tausenden, ja.
Oder Zehntausenden. Ja. Und dann ist es so, dass sich darin Datenströme entwickeln und dass sich Muster entwickeln. Also, dass dann diese Neuronen eben nur bei bestimmten Kombinationen von Nervenzellanregungen dann selber reagieren. Die haben dann, die sind mit 10.000 anderen Zellen verbunden, also senden zu 10.000 oder zu 1.000, 10.000 anderen Neuronen, sind aber gleichzeitig auch Empfänger von Tausenden von anderen Neuronen. Und das wird dann gewichtet. Und je nachdem, ein Neuron feuert und dann sind die Rezeptoren bei den Nervenzellen eben entsprechend empfindlich. Das heißt, das Signal wird gewichtet. Das heißt, das Neuron feuert dann entweder selber oder nicht. So funktioniert unser Gehirn. Und das funktioniert in verschiedenen Ebenen, die aufeinander aufgebaut sind. Das heißt, die Daten, die Sinnesreize durchwandern unser Gehirn von verschiedenen Stufen und werden dann im Kortex oben, das ist das Faltige, was man so vom Gehirn außen sieht, das ist nur ein paar Millimeter dick, aber eine große, große Schicht, deswegen ist sie so faltig, weil die eben so zusammengerollt ist, sonst würde das im Kopf nicht passen. Und dort wird das dann verarbeitet. Und wie gesagt, mit 100 Neuronen oder mit 1000 Neuronen ist das, irgendwie kann man sich das nicht vorstellen, dass dann so tolle Sachen passieren, obwohl auch da schon spannende Sachen passieren können. Aber im Gehirn haben wir eben 80 Milliarden. Mhm. Und das ist schon richtig viel. Und da passiert auch sehr, sehr viel. Und genau das ist so das Grundprinzip, was eben bei der KI jetzt nachgebaut wird, dass man eben kleine Neuronen sozusagen als Softwarelösung hat. Also man hat eine Matrix, also irgendwie so eine Tabelle. Ich nenne es mal eine Tabelle, kann man sich leichter vorstellen. Und jede Zelle von dieser Tabelle ist sozusagen ein Neuron. Und das ist mit irgendwelchen anderen verbunden. Da steht da drin, mit wem das verbunden ist und von wem es Daten bekommt und wie die Daten jeweils gewichtet werden. Und das wird dann immer durchgerechnet. Und daraus entsteht dann eben dieses Verhalten wie in einem lebendigen neuronalen Netzwerk. Das ist im Grunde genommen stark vereinfacht ausgedrückt das Grundprinzip von der KI.
Das heißt, wie das Gehirn beim Lernen quasi auch dann. Das,
genau, ja. Genau. Und Lernen ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, denn diese neuronalen Netzwerke, die eben, kann man sich vorstellen, Tabelle, in jeder Zelle ist irgendwie was drin. Und die sind dann eben verbunden, da stehen die Informationen drin. Du hast jetzt diese riesengroße Tabelle. Kannst dir auch vorstellen, wenn du jetzt 10.000, 20.000, 100.000 Zellen hast, also wer so große Excel-Tabellen hat, weiß, dass ein Computer dann langsamer wird, wenn da Berechnungen zu machen sind. Und wenn überhaupt jemand mal so große Tabellen hatte. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus?
Meine Frage war
mit dem Lernen. Ja, genau. So, und das ist richtig. Und die Zellen sind erstmal sozusagen nackig. Also die sind alle gleich. Die haben alle die gleiche Schwelle, ab der sie reagieren. Das heißt, das ist erstmal sozusagen nackt. Mhm. Und dann musst du ja dieses neuronale Netzwerk lernen lassen. Und das machst du, da gibt es verschiedene Methoden. Eine Methode ist zum Beispiel, gelabelte Daten zuzufügen. Also gelabelte Daten sind Daten, wo du weißt, was das für Daten sind. Also Bilder, wo Katzen drauf sind, von mir aus.
Ja.
Und du fügst diese Daten ein und das neuronale Netzwerk macht daraus irgendwas, gibt hinten eine Antwort raus. Und dann sagst du, wenn es keine Katze ist, das ist aber falsch. Und dann fügst du so lange gelabelte Daten, von denen du genau weißt, was es für Daten sind, also Katzenbilder von mir aus, zu, bis das neuronale Netzwerk sich so geprägt hat, denn mit jeder Prägung, also es kommen Daten rein, du sagst dann ja oder nein, das heißt, du gibst ein positives oder negatives Feedback, das wirkt sich auf das Netzwerk aus. Positive Feedbacks führen dazu, dass bestimmte Einstellungen in die Richtung geändert werden, negative, da werden dann die Einstellungen in eine andere Richtung geändert. Es führt dann zu so einem verstärkenden Effekt, das heißt, das neuronale Netzwerk lernt auf diesem Weg. Und ja, wenn du das nur oft genug machst und viele unterschiedliche Katzenbilder dort zuführst, dann hast du irgendwann das Netzwerk so konditioniert, dass es Katzenbilder erkennen kann.
Dass es nicht nur noch stur quasi versucht zu erkennen, was es ist, sondern auch unterscheiden kann, selbstständig quasi, statt nur Regeln zu befolgen sozusagen, wenn es so viele unterschiedliche Daten sind. Denn Daten, das hast du immer so im Nebensatz gesagt, das ist ja die Grundlage von allem. Also genau. Je mehr Daten, umso besser, umso intelligenter ist die KI.
Ja, und umso mehr Neuronen du hast, also je größer das neuronale Netzwerk ist, desto besser kannst du also desto leistungsfähiger ist das. Mhm. Ganz einfach. Bei diesen Daten hast du aber ein Problem, denn es ist tatsächlich, gerade bei den komplexen Systemen, überhaupt noch nicht, das ist das sogenannte Blackbox-Problem, überhaupt noch nicht so richtig verstanden, wie das Lernen funktioniert. Also man kann diese Prozesse bei den großen neuronalen Netzwerken, bei den großen Systemen gar nicht mehr im Detail nachvollziehen. Was ja auch klar ist, wenn du jetzt irgendwie 100.000, 1 Million, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie groß diese neuronalen Netzwerke sind jetzt im Detail, aber auch schon, sage ich mal, bei 1.000 Neuronen wird es dir schwerfallen, Schritt für Schritt nachzuvollziehen, was passiert jetzt da im Einzelnen. Mhm. Bei 5 Neuronen kannst du das vielleicht noch nachvollziehen. Bei 1.000 weiß ich nicht, bei 100.000 oder 1 Million, da wird es dann wirklich schwierig. Das heißt, diese Netzwerke lernen irgendwie und du gibst immer Feedback, ja oder nein, stimmt oder stimmt nicht. Und dann haben die da drin irgendwie ein Muster gespeichert, was du aber gar nicht genau kennst und woran du nur siehst, naja, es kommt ja irgendwie das Richtige raus. Und das kann zu witzigen Effekten führen. Es gibt eine Geschichte von einem Netzwerk, was trainiert worden ist, Panzer zu erkennen auf Bildern. Das ist für einen militärischen Einsatz natürlich sehr interessant. Hm. Und ist auch schon ein bisschen älter, das Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube 10, 20 Jahre alt oder so. Und die haben also der KI Bilder von Panzern vorgelegt und Bilder, wo keine Panzer sind. Hm. Später hat die KI aber keine Panzer erkannt. Die hat Bilder als, ja, Bilder mit Panzern erkannt, wo überhaupt keine Panzer drauf waren, und Bilder, wo Panzer drauf waren, die Panzer nicht erkannt. Und der Witz an der ganzen Sache war, die Daten waren schlecht. Die Bilder, auf denen Panzer waren, waren immer bewölkt und schattig.
Ah.
Die Bilder ohne Panzer waren immer mit Sonne. Das heißt, die KI hat gelernt, Bilder mit Sonne von Bildern mit Schatten zu unterscheiden. Das heißt, du musst bei den Daten, die du zufütterst, weil du eben dieses Blackbox-Problem hast und nicht genau weißt, wie das da drin funktioniert, musst du ganz genau gucken, dass deine Daten auch wirklich die richtige Information vermitteln. Und das ist ganz, ganz spannend. Und das wird eben gemacht und es gibt dann, und das ist dieser spannende Zusammenhang zwischen Neurowissenschaften und KI. Es werden Lernprozesse, die man vom Gehirn her kennt, durch psychologische und neurowissenschaftliche Untersuchungen, werden zum Teil übersetzt auf Prozesse, Algorithmen, die man dann für die KI-Entwicklung nutzt. Und Dinge, die man bei der KI-Entwicklung lernt, auch irgendwelche Fehlentwicklungen, können dann zum Beispiel eingesetzt werden, um in der Neurowissenschaft bestimmt Erkrankungen oder sag ich mal, Problematiken besser zu verstehen und zu erkennen. Das ist total spannend tatsächlich.
Könnte man nicht theoretisch, also ich meine, dafür ist es jetzt vielleicht schon zu spät, aber wenn man die KI mit so unglaublich vielen falschen Daten füttert, was ja bestimmt einige Menschen auch tun, kann ja auch sein, dann würde man die KI doch dümmer machen, oder? Verstehe ich das falsch?
Ja, das passiert ja zum Teil sogar. Also man muss die gar nicht absichtlich mit falschen Daten füttern. Wenn man sie durchs Internet suchen lässt, wird sie ja ganz automatisch mit falschen Daten gefüttert. Weil wenn du mal guckst, welche Seiten im Internet seriös sind und welche oder das Verhältnis dir anguckst zwischen seriösen, fachlich korrekten Seiten und Seiten, die Schwurbelei in irgendeiner Art und Weise beinhalten, dann ist der Anteil der Schwurbelei größer. Ich habe jetzt keine Zahl dazu und es ist auch nur eine Schätzung, aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass die Zahl der Schwurbelei größer ist, weil du mit Schwurbelei einfach Geld verdienen kannst.
Ja, ja. Klar.
Und Aufmerksamkeit generierst. Fakten, sachliche Informationen sind deutlich langweiliger, als wenn das Ganze mit irgendwelchen ja fantastischen Informationen, irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien oder sonstigen Sachen gekoppelt wird. Das ist viel, viel spannender. Also hast du viel mehr Inhalte davon. Und deswegen, wenn du die KIs im Internet rumsuchen lässt, finden die ganz, ganz viel Blödsinn. Und das führt auch dazu, und da gibt es übrigens auch eine schöne Geschichte. Ich meine, das war Microsoft oder von Elon Musk, die KI. Eine von den beiden Firmen, ich weiß es nicht genau, es kann sein, dass es Elon Musk war, die mussten sie, nachdem sie 2-3 Tage online waren, abschalten, weil die KI sich zu einem homophoben Rassisten entwickelt hat. Weil einfach die Eingaben der Leute die ganze Zeit so waren, dass die KI das, die nimmt das dann ja, die lernt ja aus den Eingaben, außer du verweigerst das explizit. Bei ChatGPT jedenfalls, bei den anderen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber die KI lernt ja durch deine Eingaben. Und wenn da jetzt lauter sag ich mal, unfreundliche Personen davor sitzen und mit der reden, dann lernt ihr eben unfreundlich. Das ist dann eben so. Und das ist so ein grundsätzliches Problem bei den Daten, welche Daten reinkommen, wie viele Daten reinkommen, wer die Daten reingibt, wer auch die Daten korrigiert, also bei diesen gelabelten Daten, wer guckt dann, ob die Antwort richtig ist oder nicht. Das sind alles, ja, sag ich mal, Herausforderungen, die, wo man eben ganz genau achten muss und wo es eben auch sehr schnell schiefgehen kann.
Mhm. Spannend auf jeden Fall, definitiv.
Und was auch ein Effekt ist, das habe ich jetzt in der Vorbereitung auch neu gelernt, das war mir auch gar nicht so bewusst, der heißt Emergenz und das ist ein super spannender Effekt. Emergenz bedeutet, dass bei den komplexen Systemen, also wenn du wirklich sehr, sehr viele Neuronen hast und ein sehr aufwendiges Modell hast, dass dann Effekte auftreten, die aus dem System selber kommen, die du nicht reinprogrammiert hast und die du auch nicht reingelernt hast. Also dass das System plötzlich selber auf Ideen kommt, die aus dem System herauskommen. Mhm. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel für. Ein ganz wichtiges Kriterium für die Qualität von KI ist die Fähigkeit, Spiele zu spielen. Und zwar die als besonders herausfordernd geltenden Spiele wie Schach oder Go. Mhm. Und als ein großer Meilenstein wurde es gefeiert, als Big Blue heißt der Computer, glaube ich, damals den Schachweltmeister geschlagen hat. Das war so ein Wendepunkt, wo man gesagt hat, jetzt hat KI eine neue Ebene erreicht. Weil das eben, ja, ganz unglaublich war, dass man Schachweltmeister besiegen kann. Go ist zwar von den Regeln noch leichter, gilt aber als noch sehr viel anspruchsvoller, weil du viel, viel, viel mehr Möglichkeiten hast. Und Go war lange Zeit für die KIs ganz, ganz schwer. Also die konnten das nicht gut spielen. Und vor einigen Jahren gab es dann ein Programm, das Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der Klassiker, aber es gab ein Programm, kann man aber nachlesen, man findet die Geschichte auch im Internet, was den Weltmeister von Go besiegt hat. Und das hat den Weltmeister mit einem Spielzug besiegt, der völlig unbekannt war. Also das war jetzt kein Spielzug, den das Programm sich abgeguckt hat und einfach an der Stelle gedacht hat, das ist jetzt der passende Spielzug dafür, sondern es war ein völlig ungewöhnlicher, neuer Spielzug, wo bisher die ganzen Go-Meister alle gesagt haben, das macht keinen Sinn.
Mhm,
und das ist so ein Beispiel für Emergenz. Da ist also etwas aus dem System herausgekommen, was ganz offensichtlich nicht reingepackt worden ist und sich aus dem System selber entwickelt hat. Und heute ist es so, dass man gegen die Systeme nicht mehr gewinnen kann, weil jetzt inzwischen werden die so trainiert, dass sie gegeneinander spielen. Das heißt, zwei KIs spielen gegeneinander Go und lernen gegeneinander davon, welche Züge gut sind und welche nicht. Und das machen sie natürlich viel, viel schneller, als wenn man das mit einem Menschen spielt. Und die sind jetzt, soweit ich weiß, von einem Menschen nicht mehr zu schlagen. Das Ding ist durch.
Spannend, interessant. Wo sind die Grenzen? Also ich meine, KI kann jetzt Texte schreiben, besser als wir wahrscheinlich, Bilder generieren, von denen man mittlerweile man nicht immer mehr weiß, dass es wirklich KI generiert ist, was es alles kann, Sprache übersetzen, selbst Diagnosen stellen, Autos steuern, das ganze Haus, das Smart Home dich unterstützen. Aber wo sind die Grenzen?
Also was KI im Augenblick noch nicht kann, ist sozusagen sich selbst überprüfen.
Mhm.
Das ist noch nicht vorgesehen. Auch aus der Sorge heraus, dass es sich ja dann selber weiterentwickeln würde. Also das macht man im Augenblick noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es in irgendwelchen Laboren schon ausprobiert wird. Und was KI, also vor allen Dingen diese Sprachmodelle, noch nicht gut können, ist, aus allgemeinen Regeln eine praktische Anwendung zu generieren. Also es geht noch nicht, dass du dem, also gut, dass du der KI sagst, das und das und das sind die Regeln. Also zum Beispiel, was könnte man da für ein Beispiel nehmen? Egal, Autofahren. So, du kannst der KI jetzt nicht die Straßenverkehrsordnung vorlegen und die Lernunterlagen für die Fahrschule. Und dann kann die KI im Straßenverkehr sich bewegen. Also aus diesem Abstrakten, das sind Regeln, das sind Angaben, das sind Vorgaben. So musst du dich im Straßenverkehr verhalten.
Mhm.
Das kann die KI nicht. Gut, das können auch nicht alle Menschen. Aber wir Menschen sind immerhin in der Lage, aus abstrakten Regeln alltägliche Handlungen ableiten zu können.
Ja, ja, ja.
Und wir sind in der Lage zu übertragen. Also wenn wir in einem Bereich bestimmte Regeln haben, sind wir in der Lage, sie auf einen anderen Bereich zu übertragen. Also für uns ist es kein großer Unterschied, ob wir mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Also streng genommen, die Fahrradfahrer halten sich in der Regel ja nicht an Verkehrsregeln. Das, jedenfalls erlebe ich das hier. Aber die könnten es grundsätzlich. Sie wissen, wie die Regeln sind. Mhm. Und sie wissen, dass auch wenn sie jetzt Fahrrad fahren, dass dann natürlich auch eine rote Ampel gilt und solche Sachen. Aber das kann KI eben noch nicht so sehr gut. Und da ist die Frage, ob sich das irgendwann mal entwickeln wird oder nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich vermute, das wird sich entwickeln. Ich vermute, das ist aber jetzt eine Laienaussage, dass das nur eine Frage der Komplexität ist und auch eine Frage der Art und Weise, wie man die KIs lernen lässt, um dann solche Sachen sich auch entwickeln zu lassen. Ich habe übrigens anfangs versprochen, dass ich über diese Wahrscheinlichkeitsgeschichten rede und kurz erkläre, wie diese Large Language Models funktionieren. Das sollten wir noch ganz kurz tun.
Gerne, sehr gerne.
Das Versprechen würde ich gerne noch einlösen. Also die Aussage ist ja immer letztendlich, sagen diese LLMs, die oder berechnen die Statistik, welches Wort als nächstes das wahrscheinlichste Wort ist. Ich finde, diese Erklärung ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist das aber immer so ein bisschen kurz, weil wenn man sich nur diese Erklärung anhört, dann denkt man sich, na okay, jetzt habe ich das Wort und. Und woher soll jetzt die KI wissen, welches das wahrscheinlichste Wort danach ist? Das hängt ja auch von den ganzen Wörtern davor ab. Und das berücksichtigt die KI natürlich auch. Es geht nicht nur um die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes an sich, sondern in dem gesamten Satzkontext wird dann eben ausgerechnet, welches Wort da wahrscheinlich ist. Und das macht die KI dadurch, dass sie eben einerseits natürlich die ganzen Regeln für Texte und so weiter lernt über die Prozesse. Es gibt noch viel kompliziertere Prozesse, wie KIs lernen. Das würde jetzt aber viel zu weit führen. Und die KI lernt auch das muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere, es ist nicht die Bedeutung, dann würde man unterstellen, dass die KI ein Wort versteht. Das tut sie nicht. Aber, also jedenfalls nicht in dem Sinne, wie wir Menschen meinen, Wörter zu verstehen. Aber was man tut, ist, den Wörtern Kategorien zuzuordnen. Also zu sagen, in welcher Kategorie sich dieses Wort befindet. Welche Worte sind in der Nähe? Also ein Wort wie Tisch passt zum Beispiel in die Kategorie Möbel. Da sind so Wörter wie Stuhl, Sofa, Lampe und so weiter, würden da passen. Wobei Lampe noch eher eine andere Kategorie wäre als jetzt vielleicht Tisch. Schrank wäre dann noch sowas. So Küchenschrank und Wohnzimmerschrank und so. Das wäre eine Kategorie. Lampe wäre nicht ganz so nah dran, wäre aber in der Nähe, weil das auch alles Objekte sind, die in einer Wohnung sind. Wobei Lampen ja nicht nur in einer Wohnung sein können, sondern auch draußen auf der Straße. Dann sind es aber andere Lampen. Das heißt, also ein Begriff wie Tisch ist relativ gut zuordbar zu dem Thema Möbel. Möbel können aber auch in einem Büro sein. Möbel können auch draußen stehen. So, und das ist eben das, was dann an jedem Wort drangehängt wird. Das heißt, jedes Wort hat, das nennt man einen Vektor, einen hochdimensionalen Vektor. Das heißt, an jedes Wort ist so eine Zahl mit ganz, ganz, ganz vielen Elementen drangebappt, sozusagen. Mhm. Und jedes dieser Elemente zeigt den Abstand zu anderen Worten. Und damit kannst du dann eben sagen, okay, also ich bin dann in dieser sozusagen Wortwolke und rechne dann eben aus, offensichtlich muss jetzt hier ein Wort mit was Möbelzusammenhang hat. Nun hast du aber noch hunderte, tausende andere Kategorien, die damit reinspielen. Und dann rechnest du eben daraus aus, was jetzt hier tatsächlich das sinnvolle Wort ist. So ungefähr funktioniert es. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklären können. Das ist ein bisschen kompliziert. Also so funktionieren diese Large Language Models.
So, das ist das Wort.
Ja, das ist so die Grundidee. Jo, und die Aussage ist natürlich, dass die KIs nicht verstehen, was sie da tun, im Sinne, wie wir etwas verstehen. Das ist im Augenblick immer noch so die Idee, weil das halt so, ja, Zahlen sind, die Verbindung darstellen. Aber wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, ist es doch im Grunde genommen bei uns Menschen nicht unähnlich. Auch wir haben ja, wenn wir ein Wort hören wie Tisch, also in dem Moment, wo ich Tisch sage, hast du sofort, ich auch, irgendeinen Tisch im Kopf.
Ja.
Die werden unterschiedlich sein, die Tische, die wir im Kopf haben. Und zwar fundamental unterschiedlich und trotzdem gleich. Wahrscheinlich wirst auch du einen Tisch mit vier Beinen im Kopf haben. Höchstwahrscheinlich.
Wahrscheinlich, halt auch
ja. Nicht, ja. So, wenn du jetzt aber gerade in einer Bar sitzt oder auf dem Dachgarten oben und dort genüsslich ein Getränk zu dir nimmst und dein Blick auf diese Bartische fällt mit einem Bein in der Mitte, dann wird deine Assoziation wahrscheinlich eher der Tisch sein. Das heißt, es hängt auch immer so ein bisschen vom Kontext ab. Aber im Grunde genommen arbeitet unser Gehirn ja ähnlich. Wir haben ja auch Bedeutung, haben Assoziationen zu den einzelnen Wörtern und wissen dann eben so, wenn wir uns in der und der Gegend bewegen, welche Wörter passen und welche nicht. Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so fundamental zwischen KI und Mensch.
Hm.
Aber das kann ich jetzt tatsächlich nicht so richtig belegen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, so weit weg ist das nicht. Ich gehöre allerdings auch zu den Leuten, die dem sogenannten Monismus anhängen. Also ich glaube nicht an die Trennung von Körper und Geist, sondern ich glaube, dass das alles sehr deterministisch und sozusagen mechanistisch im Gehirn abläuft. Und dass diese ganzen spirituellen Dinge tatsächlich Emergenzien sind, also Sachen, die aus der Komplexität heraus entstehen, weil da eben 80 Milliarden Hirnzellen, minus die paar, die ich durch das eine oder andere Bier vielleicht schon verloren habe, aber immer noch sehr, sehr viele, dass die eben in dieser Komplexität dann emergent sind, also Dinge erzeugen, die da aus sich herauskommen, wozu es eben kein Geist oder irgendwas anderes braucht. Aber da gibt es Leute, die sind da ganz anderer Meinung.
Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Denn eine Sache fände ich noch total wichtig, bevor wir auch gleich noch über unsere Intelligenz reden. Intelligenz, ja, KI ahmt, aber die Intelligenz ja nach. Also ein Mensch ist ja intelligent in dem Sinne. Ein Mensch hat Emotionen und Gefühle. Das hat die KI ja nicht.
Nee. Die KI hat im Augenblick auch noch keine Außenwahrnehmung. Das ist auch noch so ein Punkt, wo man der Meinung ist, also wo die KI-Wissenschaftler der Meinung sind, wenn man so etwas wie ein Bewusstsein sich entwickeln lassen will bei der KI, die Frage ist, ob man das überhaupt will. Aber wenn man das will, dann ist ein wichtiger Aspekt, dass es eine Außenwahrnehmung gibt. Das heißt, man muss dann die KI irgendwie mit der Außenwelt verbinden, damit sie ein Bewusstsein für das Außen bekommt,
ja,
sozusagen. Weil unser Bewusstsein entwickelt sich ja auch dadurch, dass wir eben ein Außen und ein Innen haben und Sinnesreize wahrnehmen und unsere Umgebung wahrnehmen. Und das ist etwas, was für die Entwicklung des Bewusstseins und damit auch für solche Sachen wie Gefühle und sowas eben auch als wichtig erachtet wird.
Mhm. Verstehe. Spannend. Was glaubst du? Ich meine, wir haben ja letztes Mal auch schon über Filme gesprochen, wo die KI dann auch die Menschheit übernommen hat.
Ja.
Ja. Wie realistisch? Ich frage dich nochmal, ich habe dich letztes Mal nochmal, glaube ich, schon gefragt, aber ich will es trotzdem jetzt mit dem neuen Wissen, weil ich jetzt ein bisschen zumindest verstanden habe, wie KI funktioniert. Wie realistisch ist das, dass das tatsächlich irgendwann mal passieren kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, es ist sehr realistisch, dann bin ich so ein Pessimist und so ein Untergangsprophet. Aber meiner Meinung nach gibt es für mich keinen Grund, warum eine KI nicht irgendwann eine ähnliche Leistungsstufe erreichen sollte wie unser Gehirn oder wie ich sag mal, Säugetiere, von denen wir wissen, dass sie ein Bewusstsein haben, wie Hunde oder Schimpansen oder so. Oder Pferde oder was weiß ich was. Oder Katzen, die deutlich kleinere Gehirne haben, die also nicht so komplex sind. Und dass Tiere ein Bewusstsein haben, das ist, glaube ich, unstrittig. Und deswegen, ich glaube, wenn sich die Technologie weiterentwickelt, wenn die Systeme komplexer werden, gibt es für mich aus meiner Laienperspektive heraus keinen triftigen Grund, warum es nicht grundsätzlich möglich sein sollte, dass eine KI ein Bewusstsein entwickelt. Die spannende Frage ist, was braucht es von außen und wie kann man das verhindern? Weil die nächste Frage ist nämlich, wenn dann so eine Maschine ein Bewusstsein entwickelt, wie gehen wir damit um? Das hat dann ganz, ganz wichtige ethische Fragen, weil wenn die Maschine dann irgendwann sagt, ich will aber nicht abgeschaltet werden, ich bin ein Wesen, ich lebe auf eine gewisse Art und Weise und ich habe ein Recht zu leben und ich will nicht sterben und ihr dürft mich nicht abschalten, wie macht man das denn?
Tja.
So, das ist ja eine ganz spannende Frage. Und was in jedem Fall kommen wird, ist, dass die KIs leistungsfähiger werden. Und von der Leistungsfähigkeit sind sie ja jetzt schon in Teilbereichen dem menschlichen Gehirn deutlich überlegen. Also es gibt, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gesagt habe, es gibt jedenfalls in der Medizin aktuell eine ethische Diskussion darüber, ob es nicht sogar ethisch verwerflich ist, KIs nicht einzusetzen. Hintergrund ist, inzwischen sind die Expertensysteme, die auf bestimmte Erkrankungen spezialisiert sind, also Lungenkarzinome oder sowas, in der Diagnose der Karzinome besser als die Ärzte.
Mhm.
Und zwar eigentlich immer. Das heißt, wenn du jetzt zum Arzt gehst, der dein Röntgenbild anguckt und ganz bewusst sich gegen eine KI entscheidet, zum Gegenprüfen, könnte man das ja als unterlassene Hilfeleistung werten.
Mhm.
Weil die KI ist besser in der Diagnose als er. Und das ist eine interessante Fragestellung. Wie geht man damit um? Und das ist jetzt natürlich jetzt sehr, sag ich mal, sehr, sehr pointiert, dieses Beispiel. Aber es ist tatsächlich eine Frage. Du gehst irgendwo hin und eigentlich ist es ja Ziel des Gesundheitssystems, eben alle wichtigen und nötigen Maßnahmen durchzuführen, damit du wieder gesund wirst.
Mhm.
Das klappt nicht immer und klar, gar keine Frage. Aber wenn jetzt dir bewusst ein Mittel vorenthalten wird, was in der Diagnose besser ist als der Arzt, und von dem man einfach weiß, dass es besser ist, weil man das nachweisen kann.
Mhm.
Und das wird nicht gemacht. Schwierige Situation. Und an solchen Stellen, und das gibt's für mehrere Erkrankungen, das wird auch immer mehr, sind KIs jetzt schon den Menschen zum Teil deutlich überlegen. Es sind aber bisher immer nur so Einzelaspekte.
Mhm.
Es spricht nichts dagegen, dass man das zusammenführt, dass man dann also irgendwann eine Superintelligenz hat, die wie der bei Watchmen, dieser Atomwissenschaftler, der sich dann so aufteilen konnte,
ja,
und so 12 Sachen gleichzeitig machen konnte und sich auch noch mit seiner Freundin da unterhalten konnte. Gibt dir diese schöne Szene im Film. Eine Superintelligenz, die das auch kann. Also die auch genauso gut dir eine exzellente Ernährungsberatung gibt, gleichzeitig guckt, wie das mit deinem Lungenkarzinom aussieht und in der nächsten Ecke irgendwelche schwierigen quantenmechanischen Gleichungen löst und weiter drüben noch irgendwelche komplexen Daten einer Sozialerhebung auswertet. Also das alles irgendwie gleichzeitig. Und mit hoher Kompetenz und ja, Leistungsfähigkeit. Das ist, also spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass das so kommen wird. Und dann hat man eine Superintelligenz und dann ist die Frage, wie geht man damit um?
Wie geht man damit um, ja.
Das weiß ich nicht. Isaac Asimov hat Ideen dazu gehabt, weil der nächste Schritt, wenn du so eine Intelligenz hast, ist ja, dass die Intelligenz, Stichwort Age of Ultron, da haben sie das ja thematisiert, dass diese Intelligenz dann in einem Roboter drin steckt oder einen Roboter steuert. Der muss ja nicht in ihm drinstecken, aber kann ja einen Roboter steuern. So, und dann läuft der Roboter durch die Gegend und macht Sachen.
Ja, ja.
Und das ist jetzt keine Science Fiction mehr. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein spannender Film ist und man geht dann aus dem Kino raus und sagt sich, man gut, dass das nicht passiert, sondern das ist Realität. Also das ist jetzt, das steht quasi vor der Tür. Und das ist das, was mich so ein bisschen, sag ich mal, besorgt. Aufgrund der aktuellen Weltsituation, was Kriege und so weiter angeht, haben wir auch einen ganz, ganz großen Treiber mit sehr viel Geld, der diese Entwicklung vorantreibt. Denn natürlich möchtest du nicht Menschenleben auf dem Schlachtfeld opfern. Und deswegen ist es sowohl auf Seiten der Ukraine als, glaube ich, auch auf Seiten der Russen, das weiß ich aber nicht genau, bei den Ukrainern weiß ich sicher, die setzen inzwischen Roboterhunde ein.
Mhm.
Die ja autark im Gelände agieren. Und das ist alles noch sehr teuer. Das ist nur eine Frage der Massenproduktion. Dann wird es billiger und die KI entwickelt sich weiter. Und dann wirst du, also das ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von wenigen Jahren, wirst du autonome Roboter im Schlachtfeld haben, die dann agieren dort.
Ja, und nicht nur dort wird KI den Menschen ersetzen, in so vielen anderen Bereichen auch. Wir werden heute nicht das letzte Mal über KI gesprochen haben, da bin ich mir sicher. Vielleicht wird in Zukunft ja auch, wird die KI ja mit sich selber reden in einem Podcast. Vielleicht sind wir dann auch nicht mehr nötig. Aber heute sind wir am Ende angekommen.
Ja, das kann das schon sein. Es gibt ja solche Experimente, wo dann zwei Telefone nebeneinander gelegt werden. Auf beiden läuft eine KI und die fangen dann an, sich zu unterhalten.
Ja.
Das ist auch ganz witzig, ja, was da passiert.
Können wir auch mal rausfinden. Heute sind wir jedenfalls am Ende angekommen. Sehr viel Information. Vielen Dank dafür. Ich habe tatsächlich eine Menge mitgenommen. Ich habe es auch relativ gut verstanden, glaube ich. Kann sein, dass ich noch die ein oder andere Nachfrage mal haben werde. Aber das hast du sehr gut erklärt.
Das Gute ist ja, du kannst mich jederzeit fragen. Die jetzt zuhören, können das nicht ganz so einfach machen. Wobei, sollten Studierende von mir zuhören, sie können mich natürlich darauf ansprechen. Das ist überhaupt gar keine Frage, dann kann ich ihnen das erklären. Aber ich glaube, die Sorge der Studierenden ist, die wissen, dass ich das kann und dass es dann immer, das ist dann nicht in 2 Minuten erledigt. Deswegen fragen sie mich besser nicht.
Das ist wahrscheinlich nicht. Trotzdem dir vielen Dank, lieber Sascha. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Vielen Dank fürs Zuhören, lieber Shaggy, vielen Dank fürs Fragen stellen und dass ich wieder einmal hier bei dir sitzen durfte und wir uns gemeinsam über ein Thema austauschen durften. Es macht immer sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich lerne selber durch die Vorbereitung auf diese Sendung auch immer so unglaublich viel. Ich hätte jetzt nicht einfach so ein KI-Buch gelesen oder also ich habe 3 habe ich insgesamt gelesen. Ich hätte das nicht einfach so gemacht, wenn ich jetzt nicht dieses Thema hier vor der Nase gehabt hätte und bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil es sehr, sehr spannende Einblicke gab. Ja, also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs gut erklären. Es ist ein komplexes Thema und wir haben ja auch immer nicht so viel Zeit. Aber als kleinen Einstieg in das Thema ist es hoffentlich gut gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und wir sehen uns und hören uns bei der nächsten Folge und wir sind alle sehr gespannt, was es da für ein Thema geben wird. In diesem Sinne, schönen Tag, gute Nacht und tschüss.